Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine faire und erfüllte Elternschaft zu finden. Das ist nämlich auch heutzutage noch eine Herausforderung, da liegen viele Steine im Weg. Und unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit meinem Online-Kurs Be the Change und 1:1-Coachings bzw. Paar-Coachings unterstütze ich Eltern dabei, da ihren persönlichen Weg zu finden, der für sie passt und wieder ins Miteinander zu kommen und auf diesem Miteinander eben eine gleichberechtigte und faire Aufteilung aufzubauen. Ich habe jetzt heute eine Podcast-Folge für dich der etwas anderen Art. Und zwar ist es ein Interview von Anna-Laura Schmitz und mir, wo allerdings Anna mich interviewt. Sie hat mich interviewt für ihren Blog. Sie hat einen Blogpost über unser Gespräch geschrieben. Den Link zu dem Blogpost stelle ich auch in die Shownotes. Und ich habe am Ende des Gesprächs gesagt, du, da war jetzt eigentlich so viel drin von meiner Haltung, von meiner Einstellung, von davon, wie ich Sachen einschätze oder wie ich dieses System, in dem wir leben, betrachte und was das alles mit sich bringt, darf ich das Gespräch veröffentlichen. Und sie hat es mir dann zur Verfügung gestellt, Anna hat es mir zur Verfügung gestellt. Und deshalb ist das jetzt mal eine Podcast-Folge der umgedrehten Art, in der ich interviewt werde. Wir haben das Gespräch im Mai aufgenommen. Ich habe dabei das schlafende Baby in der Trage gehabt. Man hört das Baby auch zwischendurch atmen. Also nicht, dass du dich wunderst, das sind zwischendurch Babygeräusche. Das Baby lag schlafend auf meiner Brust. Genau, und Anna und ich haben uns unterhalten. Du hilfst mir total, indem du dem Podcast hier eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
Vielleicht kannst du ja erst nochmal, ich weiß es zwar jetzt, aber kannst du nochmal so ein bisschen erklären, wie kam das überhaupt, dass du dich in diesem Bereich selbstständig gemacht hast und so ein bisschen die Geschichte dahinter sozusagen.
Genau. Also wir haben ja Anfang 2018 die Zwillinge bekommen. Das war ja Kind 2 und 3. Und nach der Geburt der Zwillinge habe vor allem ich irgendwann einen großen Leidensdruck gehabt, weil ich so gemerkt habe, der absolute Löwenanteil an Haus- und Care-Arbeit liegt bei mir. Und zum einen war das an sich schon eine totale Überforderung für mich und es war einfach zu viel. Und zum anderen hatte ich im Nachhinein den großen Vorteil, dass ich vorher meine Erwerbsarbeit unglaublich gerne gemacht habe. Ich war Personalentwicklerin in einem sehr großen mittelständischen Unternehmen, eher Konzern. Und das hat mir total viel Erfüllung gebracht. Und mir war klar, ich will wieder in diese berufliche Erfüllung zurück. Mir ist das super wichtig für meine Lebensqualität. Und das gepaart mit diesem Riesenberg an Haus- und Care-Arbeit, habe ich mir gedacht, so, wann sollst du da jetzt auch noch deine Erwerbsarbeit unterkriegen, die dir so wichtig ist und die im Prinzip auch nicht verhandelbar ist. Also das war mir schon klar, ich will das unbedingt. Mhm. Und dann kam das so schrittweise, dass ich dann gesagt habe, so, ich akzeptiere das nicht, dass ich hier das alleine mache oder also, ich habe es tatsächlich nicht komplett alleine gemacht, aber es fühlte sich so an, als würde ich es alleine machen. Und ich habe auch den Großteil der Haus- und Care-Arbeit gemacht. Das war schon so. Und dann haben mein Mann und ich uns da so ein bisschen schrittweise rausgearbeitet. Das war schon ein Prozess. Der ist auch nie so richtig beendet. Wir passen auch immer noch stetig an, weil sich auch einfach die Umstände ändern.
Ja,
als wir angefangen haben, uns mit dem Thema gleichberechtigte Elternschaft zu beschäftigen, hatten wir zum Beispiel kein Schulkind. Mhm. Jetzt haben wir ein Schulkind und dann ändern sich Dinge. Mhm. Sind andere Anforderungen da. Wir haben jetzt ein Schulkind und ein Baby mit einem Baby, also wir hatten dann ein Jahr ein Schulkind und zwei Kindergartenkinder, jetzt haben wir ein Schulkind, zwei Kindergartenkinder und ein Baby und dann ändern sich einfach die Bedingungen und die Anforderungen und dann darf man stetig anpassen. So, und auf diesem Weg der Anpassung oder auch der gleichberechtigten Elternschaft oder auch auf dem Weg rauszufinden, welche ausprägende Elternschaft zu uns passt als Personen und als Eltern und als Familie, habe ich gemerkt, dass das bei uns kein Einzelfall ist. Also das ist bei uns Standard gewesen eigentlich. Die allermeisten Eltern rutschen mehr oder weniger automatisch nicht gleichberechtigte Elternschaft, in eine klassische Rollenverteilung.
Ja.
Und auch wenn ich mich mit anderen Müttern vor allem unterhalten habe, habe ich halt gemerkt, da haben ganz viele einen ähnlichen Leidensdruck wie ich. Und gerade, man könnte ja sagen, ja gut, dann mach halt einfach, dann lebt doch eine gleichberechtigte Elternschaft, aber so leicht ist es halt nicht, weil man gegen das System arbeitet. Und das bringt super viele Herausforderungen mit sich, da gibt es viele Stolpersteine, da gibt es viele Blockaden. Und gleichzeitig habe ich mir aber auch gesagt, ich kann das nicht akzeptieren, dass das so ist. Ich kann das nicht akzeptieren, auch vor allem für meine Kinder. Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. Ich kann das für meine Töchter nicht akzeptieren, dass die auch irgendwann, also die Vorstellung, dass die irgendwann automatisch in diese Rolle gepresst werden, du musst Haus- und Care-Arbeit machen. Und ich kann es für meine Söhne nicht akzeptieren, dass die automatisch in diese Versorgerrolle gepresst werden, wo sie unter Umständen weniger Bindung zu ihren eigenen Kindern, zu ihren eigenen Mitmenschen haben und halt dieses funktionieren müssen und Geld nach Hause bringen müssen, ausleben müssen. Das will ich nicht. Ich will das für meine Kinder nicht. Ich will das für mich nicht. Ich will das für meine Kinder nicht. Und deshalb habe ich mir gesagt, so, da muss ich einfach einiges ändern. Und da guckst du jetzt, wie du Eltern unterstützen kannst, eben sich auf diesen Weg zu machen und zu gucken, wie man eben eine erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft leben kann.
Richtig, richtig gut. Also ich kann es auf jeden Fall auch hundertprozentig unterschreiben, so ungefähr genauso wie es bei uns auch.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, also wie lang war so der Prozess sozusagen, wo du es irgendwie festgestellt hast, hier läuft irgendwas falsch, bis dir dann klar war, was läuft denn jetzt eigentlich falsch und wo können wir anfangen sozusagen und wie hast du dann den Anfang gefunden, was zu ändern?
Ja, das ist eine super spannende Frage, weil, also dazu kann ich eigentlich sagen, es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass das am System liegt. Was nämlich in der Regel passiert und was auch mir passiert ist, ist, dass man die Schuld dem Partner oder der Partnerin, meistens dem Partner, weil das meistens haben die Mütter eher Leidensdruck, jetzt auf eine heteronormative Elternschaft bezogen, Mütter haben in der Regel eher Leidensdruck, viel, viel eher, Jahrzehnte eher in der Regel. Kann ich auch gleich noch was zu sagen. Da ist irgendwann ein Shift passiert. Was zuerst passiert ist, ich war total aggro und sauer auf meinen Partner. Weil ich gesagt habe, so, ey, das muss der doch, dann lässt er mir die Kinder, oder dann war eine Situation, da waren die Zwillinge ein paar Monate alt, 8, 9 Monate oder so. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier mal raus, ich muss eine Runde laufen oder gehen, wie auch immer. Und kam wieder. Und dann sagte mein Mann, ja, irgendwie der Pool macht gleich zu, da waren wir im Urlaub, ich gehe noch mit dem Großen eben eine Runde schwimmen. Da schrien die Zwillinge schon. Dann sagte ich, hast du denen was zu essen gemacht? Das ist ja jetzt Essen, abends kriegen die was zu essen. Und dann sagte mein Mann, hey, du hast mir nicht gesagt, dass sie was zu essen kriegen sollen. Und das war so der Moment, dann war ich wieder alleine mit den Zwillingen. Ich musste das Essen kochen, ich musste warten, bis es abgekühlt war. Ich habe die dann gefüttert und das alles in Begleitung von zwei schreienden Babys, weil die halt Hunger hatten. So, ne? Und dann dachte ich mir so, also du musst doch wissen, dass Kinder auch Bedürfnisse haben. Du weißt doch, dass die Kinder Essen brauchen. Und du musst das doch mitgekriegt haben. So. Und ich war wahnsinnig aufgebracht und sauer und wütend, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein, dass ich dir jetzt sagen muss, dass die essen müssen. Das musst du doch sehen. So, und da waren halt einige von solchen Situationen, wo ich mir gedacht habe, das musst du doch sehen, dass das gemacht werden muss. Und da war auf jeden Fall lange Zeit sehr viel Wut, sehr viel Unverständnis, sehr viel Ärger, aufgebracht sein und so meinerseits. Und auch viel so ein Gegeneinander, so, weil mein Mann ist natürlich dann auch schnell in Widerstand gegangen und hat sich angegriffen gefühlt und so. Und dann irgendwann, als ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, als ich mich immer mehr unterhalten habe mit anderen, als ich mich auch mit Vätern unterhalten habe immer mehr, habe ich verstanden, das muss eigentlich so kommen. Das muss eigentlich so kommen. Die Weichen sind genau darauf ausgerichtet, dass genau das passiert. Und ich sage immer, vor allem Care-Arbeit, Hausarbeit auch, Haus- und Care-Arbeit, das ist eine Übungssache. Und wer das mehr macht, wer das häufiger trainiert, der ist darin auch besser. Und Mädchen werden schon von Kind auf darauf eingestellt und dahin geleitet, nicht unbedingt nur von den Eltern, sondern überhaupt vom ganzen Umfeld, von den Einrichtungen, Betreuungseinrichtungen, von Medien, die sie konsumieren, Werbung und so weiter. Es wird, die Weichen sind darauf ausgerichtet, Frauen, Mädchen, Frauen übernehmen hauptsächlich Haus- und Care-Arbeit oder sind dafür verantwortlich. Jungs und Männer sind dafür verantwortlich, den Rahmen zu halten, Geld nach Hause zu bringen, stark zu sein, so. Und dann rutscht man automatisch in diese Verteilung. Und dann passiert eben genau das. Du als Mutter oder als Frau übst einfach von Anfang an viel mehr, die Betreuung zu übernehmen, die Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Du machst es einfach viel mehr, sodass du auch viel mehr die Bedürfnisse der Kinder siehst, viel schneller in der Regel, dass du Prozesse steuerst, die ganzen Prozesse der Haus- und Care-Arbeit, die steuerst du in der Regel als Mutter oder als Frau. Und der Vater oder die Väter sind da in der Regel weniger geübt. Und deshalb sehen die das auch nicht. Das ist keine böse Absicht und das ist auch keine Dummheit oder so. Das ist einfach so, dass die das weniger üben und dass die das weniger sehen. Und das Problem ist einfach, dass wir das zu einem persönlichen Problem machen und dass wir denken, unser Partner ist irgendwie minder bemittelt oder würde das halt nicht checken oder hätte halt keinen Bock oder wäre faul oder wir wären nicht wichtig genug oder so und er würde das deshalb nicht machen. Aber das ist nicht so. Das ist das System, das uns dahin leitet. Und da eben rauszukommen, das eben auf einer größeren Ebene zu betrachten, das war dann so mein Antreiber und das war so das, was ich dann auch gesehen habe, wo ich dann verstanden habe, okay, da läuft einiges schief, weil wir einfach dann in unseren Partnerschaften so im Gegeneinander sind, wo wir eigentlich, also wir haben ja nicht ohne Grund eigentlich in der Regel Kinder zusammenbekommen und da ist ja eigentlich eine totale Verbindung da und eigentlich schätzen wir uns ja total und wollen das im Miteinander machen als Elternteam. Ja. Und das wieder so ein bisschen auszugraben, das ist so, das sehe ich als meine Aufgabe.
Richtig, richtig gut und kann ich mir alles hundertprozentig unterschreiben. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie es den Vätern eigentlich geht, weil klar, ne, man liest dann auch immer, ja, auch die Väter leiden darunter unter dem System und so, aber so richtig habe ich jetzt so ein bisschen, in letzter Zeit ein bisschen mehr, aber so richtig viel Initiative kommt ja von denen nicht unbedingt, das zu ändern.
Ja.
Was ist deine Erklärung dafür? Meinst du, die leiden eigentlich gar nicht darunter oder sie nehmen es einfach hin oder?
Ja, das finde ich ist ein super spannender Aspekt an dieser ganzen Sache. Das ist meiner Meinung nach, also meine Erklärung dafür ist, doch, Väter haben einen Leidensdruck, aber der Peak des Leidensdrucks ist bei Müttern und Vätern stark zeitversetzt. Mhm. Mütter haben den Peak des Leidensdrucks dann, wenn die Kinder klein sind, wenn sie halt super viel Care-Arbeit leisten müssen, wenn sie viel Haus- und Care-Arbeit insgesamt übernehmen müssen, vielleicht gleichzeitig noch eine Erwerbsarbeit machen. Das ist einfach super viel Mental Load, also super überfordernd. Da ist für Mütter der Leidensdruck am größten. Für Väter ist der Leidensdruck so, wenn man das System betrachtet, also Einzelfälle gibt es da natürlich auch, die anders ablaufen, aber in der Regel ist der Leidensdruck für Väter viel später am höchsten, und zwar dann, wenn die Erwerbsarbeit wegfällt. Also so ungefähr mit Eintritt ins Rentenalter. Dazu muss man was anderes vorher wissen. Es gibt im Prinzip, ich sage es jetzt mal ganz runtergebrochen, ganz verkürzt, zwei Aspekte, die uns glücklich machen, die dazu führen, dass wir glücklich sind, die in dem Zusammenhang relevant sind. Es ist zum einen, dass, was uns glücklich macht, sind tiefe emotionale Verbindungen zu anderen Menschen. Mhm. Das ist das, was uns so langfristig glücklich macht, was uns am Ende des Lebens sagen lässt, ich hatte ein gutes Leben. Das sind tiefe emotionale Verbindungen zu anderen Menschen. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. So, das ist das, was wir Menschen brauchen, was uns glücklich macht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der uns glücklich macht, ist, wenn wir unser Potenzial ausleben können. Mhm. Also wenn wir wirklich uns entfalten können, wenn wir das nutzen können, wo unsere Stärken liegen, wenn wir in so ein Flow-Gefühl kommen, das ist das, was uns glücklich macht. So.
Dieses, und auch ein bisschen die Anerkennung dafür, oder?
Und die Anerkennung dafür auch, genau. Das ist auch mit einem Aspekt, auf jeden Fall. Anerkennung ist auch ein Grundbedürfnis, psychisches Grundbedürfnis. Brauchen wir nach Essen, Trinken, Schlafen, relativ schnell kommt die Anerkennung, die wir brauchen. Wir sind ja einfach Gruppenwesen. Ja. Und diese Potenzialauslebung, das ist das, was in der Regel Müttern deutlich erschwert wird, weil sie einfach hauptsächlich Haus- und Care-Arbeit machen müssen dann, weil irgendjemand, das ist ja real, das sind ja Sachen, die müssen gemacht werden. Man muss sich um Kinder kümmern, und man muss sich um alternde Menschen kümmern, die Hilfe brauchen. Muss einfach gemacht werden, ist ja da diese Aufgabe. So, und da ist oft da die Einschränkung des Glücks, des Glücklichseins, da in diesem Moment, wenn die Kinder klein sind, also für Mütter, auf Mütter bezogen jetzt, weil da einfach kein Raum für da ist. So, bei Vätern ist der Aspekt der tiefen zwischenmenschlichen Verbindung oft der so eingeschränkt ist. Das Problem oder die Herausforderung ist, dass das ganz oft überdeckt wird von der Anerkennung, die sie in der Regel durch die Erwerbsarbeit bekommen. Mhm. Wird überdeckt, das gibt eher eine schnelle Befriedigung, da wird eher Dopamin ausgeschüttet, und man immer mehr und weiter, man kriegt die Anerkennung durch die Erwerbsarbeit, zum Beispiel, ist jetzt mal so ganz plakativ gesprochen und ganz grob zusammengefasst, und wenn dann die Erwerbsarbeit wegfällt, dann fällt in der Regel ein Großteil der Anerkennung weg. Und ganz viele Väter, mit denen ich mich unterhalten habe, die jetzt in diesem Alter sind, zwischen, sagen wir mal, 55 und 70 oder so, die verstehen jetzt erst oder sagen auch solche Sachen wie, ja, von meinen Kindern habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Mhm. Und das darf man sich mal überlegen, was für ein krasser Schmerz das eigentlich ist, wenn man sagt, von meinen eigenen Kindern habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Oder auch, weiß ich von einem Vater, der sagte, ich werde nie so eine enge Verbindung zu meinen Kindern haben wie meine Frau. Wie unfassbar schmerzhaft ist das? Aber dieser Leidensdruck und dieser Schmerz, der kommt halt so viel, mit so viel Zeitverzug, eben in der Regel, wenn die Erwerbsarbeit wegfällt. Mhm. Und ich sag mal so, dann ist der Großteil des Lebens schon gelaufen, ne? Dann ist einfach das meiste schon passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, der Großteil der Veränderung hin zu einer gleichberechtigten Gesellschaft, der wird von Müttern vorangetrieben werden, weil die einfach früher den Leidensdruck haben und weil die auch früher verstehen, dass sich was ändern muss. Mhm. Wenn die Väter das begreifen, wenn die den Peak des Leidensdrucks haben, ja, dann ist der Großteil eben schon passiert. Natürlich kann man dann immer noch Verbindungen aufbauen zu den Kindern und es ist nie komplett zu spät. Aber um da eine wirkliche, weitreichende Veränderung voranzutreiben, muss einfach vorher was passieren. Und das ist auch wichtig, das zu verstehen und da auch anzusetzen, weil ganz oft ist es beim Thema Gleichberechtigung so, dass das so ein Männer gegen Frauen ist. Und die Männer, die müssen auch mal was machen. Es geht nicht, dass die Männer immer nur hier mehr Macht haben. Und die haben mehr Macht, gerade auch finanzielle Macht, liegt viel mehr bei den Männern, gar keine Frage. Aber man darf dieses große Ganze sehen und verstehen, die Männer haben auch einen Leidensdruck. Es ist total schmerzhaft, eine eingeschränkte emotionale Verbindung zu den eigenen Kindern zu haben oder auch zur Partnerin oder überhaupt zu den Mitmenschen. Das schränkt einen so ein in der eigenen, im eigenen Glücklichsein oder in der Möglichkeit des Glücklichseins. Und das darf man betrachten. Und das ist auch der Grund, oder das ist das, wie dieses ganze System funktioniert. Das ist halt so, das sind so Polaritäten. Das ist komplementär. Der Leidensdruck ist komplementär. Und genau, deshalb, das ist so ein schwieriges und ja auch ein Stück weit ein Dilemma ist es nicht, aber es ist halt, es ist eine schwierige Situation, weil der Leidensdruck so zeitversetzt ist, und weil man oft nur so Ausschnitte betrachtet. Man sieht halt die Zeit, in der die Kinder klein sind, und natürlich ist es dann die Mutter, die, sag ich jetzt mal so, die Arschkarte hat. Es stimmt nicht komplett, weil sie hat dafür halt auch in der Regel die engere Verbindung zu den Kindern. Ja. Ja. Aber sie hat weniger finanzielle Macht, sie ist in der Regel sogar finanziell abhängig vom Partner, sie hat Mental Overload, sie hat eine geringere oder weniger Möglichkeit, sich beruflich zu entfalten, ist einfach so ein Machtungleichgewicht auch in der Regel in der Partnerschaft, und das guckt man sich in der Regel an, und dann kommt in der Regel die Schlussfolgerung, ja, der Vater, der ist ja auch, der sind ja die, ne, so rücksichtslos und die übernehmen nichts und so. Aber so einfach ist das nicht. Mhm. Weil die Väter halt auch einen Leidensdruck haben und die zahlen auch einen Preis dafür. Und den darf man sich halt angucken.
Ja, finde ich, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber es leuchtet eigentlich total ein. Also gerade dieses Zeitversetzte. Und jetzt zum Beispiel bei uns ist es schon auch so, dass mein Mann sagt, nee, ich möchte auf jeden Fall von Anfang an eine gute Beziehung zu meinen Kindern haben und da irgendwie, ne, dass wir auch eine gute Bindung haben und so weiter. Und trotzdem ist es irgendwie sozusagen so passiert. Ne? Also wie du ja auch sagst, es sind ja auch nicht eben nicht nur die individuellen Wünsche und Vorstellungen, wie man es gerne machen möchte, sondern dann kommt eben auch noch so das System drumherum dazu, was es einem leichter oder schwerer macht.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Du hast ja, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dein Programm, was auch aktuell läuft und was sonst auch im Herbst wieder startet, Be the Change, da geht es ja eigentlich auch darum, dass du sagst, okay, du musst nicht warten, bis dein Partner on board ist, sondern du kannst selber schon einiges machen.
Genau, also ich richte mich mit meinem Programm Be the Change, das ist ein Online-Programm über 8 Wochen, damit richte ich mich explizit an Mütter. Ich habe davor auch ein Programm gehabt, das hat sich an Eltern gerichtet. Ich richte mich jetzt mit diesem Programm explizit an Mütter, die ihre Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln wollen, und zwar ohne Kampf gegen den Partner, sondern im Miteinander. Und ich richte mich deshalb explizit an Mütter, weil dieser Leidensdruck halt so zeitversetzt ist und weil es in der Regel die Mütter sind, die eher den Leidensdruck haben und da auch Initiative ergreifen und was verändern wollen. Und eine Sache, die in meinen Augen am häufigsten eine gleichberechtigte Elternschaft blockiert, ist dieses Gefühl, gegeneinander kämpfen zu müssen und das durchzuboxen, dass der Partner jetzt auch mal was übernimmt. Und das einzufordern, dass der halt auch die Kinder ins Bett bringt und so. Und dieses Gefühl, man muss gegeneinander arbeiten, man muss das durchboxen, man muss kämpfen und so. Das ist was in meinen Augen die größte Blockade ist eigentlich für eine gleichberechtigte Elternschaft. Mhm. Und was nämlich dann passiert ist, dass der Partner auch in Widerstand geht. Ganz oft. Und das kann sich dann entweder dadurch zeigen, dass ein aktiver Widerstand da ist, und dann sagt, nö, ich, also ich will meine Erwerbsarbeit überhaupt nicht reduzieren. Ich fühle mich da wohl. Oder es ist ein passiver Widerstand und dann kommt sowas wie, ja, das können wir machen. Ja, dann kann ich ja auch mehr übernehmen. Ja, dann bringe ich jeden Tag den Müll raus. Und dann passiert nichts. So, passiver Widerstand. Was auch klar ist, weil wenn man sich angegriffen fühlt, dann geht man in der Regel in den Widerstand. Es braucht sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, um nicht in diesen Automatismus zu geraten, dann in den Widerstand zu gehen oder dann in also sich angegriffen zu fühlen. Ja. Und um erstmal diese Blockade aufzulösen, geht es bei Be the Change im ersten Teil des Programms darum zu verstehen, warum wir selber so reagieren, wie wir reagieren. Und das ist individuell. Wir gucken uns da an, wie die eigenen Reaktionsmuster sind, was die eigenen Triggerpunkte sind, oder ich nenne das immer verletzliche Punkte, was der eigene verletzliche Punkt ist, der einen so reagieren lässt, wie man eben reagiert. Und der auch dazu führt, weil der Partner hat natürlich auch einen eigenen verletzlichen Punkt. Und die eigenen verletzlichen Punkte und die Schutzstrategie, die man fährt, um die verletzlichen Punkte zu schützen, die kollidieren in der Regel miteinander und man trifft sich mit der eigenen Schutzstrategie gegenseitig an den verletzlichen Punkten, was dann dazu führt, dass die Konfliktdynamik immer ähnlich ist. Man weiß ja auch nach einigen Jahren des Zusammenlebens, weiß man ja genau, womit man den Partner kriegt, ne? Man weiß ja genau, okay, da wird der jetzt wieder ausrasten, da wird sie jetzt wieder hier einen Aufstand machen. So weiß man ja in der Regel. Und das liegt daran, dass wir einen verletzlichen Punkt haben, der die Partnerschaft auch mit beeinflusst. So, und das gucken wir uns zuerst an. Und wir gucken uns auch an, wie wir da einen Heilungsprozess anstoßen können. Weil mein Ziel von diesem Programm ist es, dass Mütter da wegkommen von diesem Autopiloten, von den Automatismen, die da ablaufen und sich selber ans Steuer setzen und sich und dahin steuern, wo sie hin möchten, nämlich in eine erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft. Und dafür ist es super wichtig, erstmal diese Blockaden aufzulösen oder auch zu verstehen, wie ist denn unser Muster? Mhm. Wie ist mein Muster? Wie ist das Muster in unserer Partnerschaft? Um dann auch wieder eine Verbindung aufbauen zu können, die Verbindung zu stärken und auf dieser Verbindung dann anfangen zu können, das Thema Gleichberechtigung, faire Aufteilung und so weiter aufzubauen. Und das ist auch nochmal ein Riesenthema, weil da super viel nicht intuitiv ist. Mhm. Gerade bei der Care-Arbeit ganz, ganz viel unsichtbar ist. Da ist ganz viel unsichtbare Arbeit drin und deshalb ist es auch so schwer, das aufzuteilen. Mhm. Und das ist dann so der zweite Teil des Programms. Und dann geht es am Ende nochmal darum, auch das Thema, was ich jetzt eben angeschnitten habe, das Thema das eigene Potenzial wiedererkennen. Ich nenne das mal das eigene Feuer entfachen. Und wirklich zu gucken, wofür brenne ich denn? Wo vergesse ich die Zeit? Also bei welchen Aktivitäten? Was macht mich so richtig glücklich? Was lässt mich in so ein Flow-Gefühl kommen? Weil das auch einfach ein Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft sein kann. Wenn ich selber wieder merke und da so in mein eigenes Glück komme mit dem, was ich tue, und das kann bei der Erwerbsarbeit sein, muss es aber nicht, kann auch bei was anderem sein, wenn ich das selber wieder merke und das so hochkommt, dann kann das ein totaler Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft sein, weil ich dann noch mal mehr darauf achte, dass ich mir Zeit und Ressourcen dafür einräume. Ich bin meistens dann auch ausgeglichener, mehr in Verbindung mit mir selber. Und das ist einfach ein förderlicher Mechanismus, der dann losgetreten wird. Und das kommt dann nochmal am Ende des Kurses. Also das ist ein Programm insgesamt, was sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt. Es bringt einem natürlich für die Partnerschaft was, aber auf jeden Fall auch über die Partnerschaft hinaus im Umgang mit den eigenen Kindern, weil natürlich können auch die eigenen Kinder einen am verletzlichen Punkt treffen und einen da kriegen oder die Eltern oder im beruflichen Kontext oder so. Das hat Auswirkungen auf wirklich eigentlich alle Lebensbereiche und man geht da sehr gestärkt raus. Ich bin da in sehr, sehr enger Begleitung mit den Teilnehmerinnen. Wir haben da es gibt einen Kursbereich, es gibt aber vor allem auch eine WhatsApp-Gruppe. Und gerade bei diesem ersten Teil, bei dem Finden des eigenen verletzlichen Punktes, bei dem Aufdecken des eigenen Musters, da braucht man in der Regel ein bisschen Input von außen und ein bisschen Hilfe. Und das gebe ich eben, indem ich sehr eng begleite und da wirklich auf individuelle Fragen eingehe, da Impulse gebe, Sprachnachrichten schicke in die Gruppe, so dass das eben ja ganz viel anstoßen kann und ganz viele Erkenntnisse mit sich bringt. Und das erfüllt mich auch einfach so sehr zu sehen, was das alles lostritt. Und das vielleicht abschließend dazu, um das so in einen größeren Kontext zu stellen auch. Wenn man versteht, warum man selber reagiert, wie man reagiert und was einen selber triggert und was so eine Konfliktdynamik ausmacht, dann entwickelt man dadurch viel, viel mehr Verständnis zum einen für sich selber und zum anderen aber auch für andere. Und dieses Verständnis füreinander oder auch eine Toleranz dafür, dass andere Menschen eben anders reagieren als man selber, weil die andere verletzliche Punkte haben, ist etwas, was ich für so elementar wichtig halte für unser Zusammenleben in dieser Welt und was in meinen Augen einfach auch dazu beiträgt, dass wir viel friedvoller miteinander umgehen können. Wenn wir verstehen, die anderen handeln nicht oder der andere handelt nicht gegen mich, der fährt gerade auch seine Schutzstrategie und das hat das Potenzial für einen so viel friedvolleren Umgang miteinander, dass das einfach, ja, man leistet da einen Beitrag für die Gesellschaft, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist nicht nur ein Beitrag, den man für sich selber oder ein Mehrwert, den man für sich selber mitnimmt oder für die eigene Partnerschaft, sondern es geht weit darüber hinaus. Das ist ein Stück weit wirklich ein Beitrag zu einem friedvolleren Miteinander hier in unserer Welt.
Finde ich sehr gut den Gedanken, weil ich habe nämlich auch so die ganze Zeit im Hinterkopf sozusagen noch so laufen, wie viel kann man auf individueller Ebene lösen und wo müsste man das System ändern oder am besten natürlich immer irgendwie beides. Aber ne, wir als irgendwie als Psychologin arbeiten ja häufig schon eher am ja in dem individuellen System oder vielleicht sogar nur an einer einzigen Person sozusagen.
Ja, das ist auch noch ein total wichtiger Aspekt. Und auch, ich formuliere das immer noch ein bisschen anders, weil ich oft diese Rückfrage bekomme oder auch die kritische Rückfrage. Mhm. Sind jetzt Mütter auch noch dafür verantwortlich, für Gleichberechtigung zu sorgen oder für die Gleichberechtigung in ihrer Beziehung zu sorgen? Ist das jetzt auch noch Aufgabe der Mütter? Und ich kann diesen Aspekt total verstehen, einfach weil man eh schon diesen ganzen Shitload an Arbeit hat. Und ich formuliere das immer so ein bisschen anders. Ich sage immer, nein, es ist nicht die Verantwortung, es ist nicht die Aufgabe der Mütter, das zu erledigen. Sie sind nicht dafür verantwortlich. Und ich feiere jeden Vater, der dafür losgeht, sich in seine eigene gleichberechtigte Elternschaft zu entwickeln. Und es werden zum Glück auch immer mehr Männer, die das frühzeitig checken, was sie eigentlich für einen Preis zahlen, wenn sie in einer ungleichberechtigten Partnerschaft bleiben. Und gleichzeitig will ich das nicht akzeptieren für die Mütter, dass sie quasi sagen, ja gut, ich kann ja nichts machen, ich muss ja warten darauf, dass das System sich ändert. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Und deshalb muss ich darauf warten, dass mir, dass die Gesellschaft, dass die Politik, Unternehmen, wie auch immer, hier für mehr Gleichberechtigung sorgen, weil das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wenn wir darauf warten, dass uns Gleichberechtigung im System auf dem Silbertablett serviert wird, dann werden wir das nicht mehr erleben. So, ja. Und das ist das, was passiert. Oder sagen wir so, wir sind nicht verantwortlich als Mütter dafür, es ist nicht unsere Aufgabe. Und gleichzeitig müssen wir auch nicht akzeptieren, dass es so ist. Weil das ist ja die Alternative. Mhm. Wenn ich erwarte, dass mein Partner auf die Idee kommt, unsere Partnerschaft, unsere Beziehung in eine gleichberechtigte Elternschaft zu entwickeln, ja, kann ich warten, bis ich schwarz werde? Das wird nicht passieren. Es wird dann passieren, wenn Renteneintritt ist und dann sind die Kinder erwachsen aus dem Haus. Dann hat man sich wahrscheinlich auch schon getrennt. Das heißt, das wird nicht passieren. Und aus dieser Ohnmacht will ich die Mütter rausholen. Ich will nicht, dass Mütter denken, sie müssten darauf warten, dass das System sich ändert oder dass der Partner auf die Idee kommt, dass sich was ändert, sondern ich will sie in die Selbstwirksamkeit bringen. Ich will, dass sie verstehen, wie viel sie selber in der Hand haben und wie viel sie selber steuern können, weil das ist viel mehr, als man das im ersten Moment denkt. Man hat einen viel größeren Einfluss, als man das im ersten Moment denkt. Und diesen Einfluss aufzuzeigen, das ist meine Aufgabe, das ist mein Ziel, da wirklich zu zeigen, und jetzt guck mal, wie viel du eigentlich selber steuern kannst, wie viel du selber erschaffen kannst, wie viel du selber kreieren kannst und aus dieser Ohnmacht rauskommst. Und gleichzeitig leistest du auch noch einen Beitrag dazu, dass das gesamtgesellschaftlich mit dem Thema Gleichberechtigung noch ein bisschen schneller geht. So, das ist so dieser Aspekt.
Ja, finde ich richtig nachvollziehbar, und ich finde, das löst jetzt irgendwie so, ne, auch bei mir irgendwie so aus, ja Mann, ja, und keine Ahnung, also ich finde, man merkt auf jeden Fall richtig, dass du da irgendwie so, ja, auch selber mit dein Feuer entfacht hast sozusagen, ne, und da so voll hinterstehst. Wenn jetzt jemand das dann nachher liest und denkt, boah, krass, ja, das bin genau ich, und oder genau, das sind genau wir, genauso läuft das irgendwie bei uns. Hast du irgendwie was, wo du sagst, das kann man so als erstes oder als ersten und zweiten Schritt machen? Wie kann man irgendwie ins Tun kommen, sozusagen?
Ja, also als erstes ist es natürlich mal wichtig, überhaupt zu erkennen, dass man in einer nicht gleichberechtigten Partnerschaft oder Elternschaft lebt. Das checken Mütter in der Regel früher als Väter. Aber das ist erstmal wichtig, das zu sehen und dann eben das Verständnis dafür zu entwickeln. Es liegt am System, und dieses Symptom, dass wir noch nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, zeigt sich als Symptom in unserer Partnerschaft. So, das ist im ersten Schritt wichtig. Und natürlich ist es dann eine gute Idee, bei Be the Change teilzunehmen. Das ist immer eine gute Idee. auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und so, da kriegt man halt wirklich das Komplettpaket. Aber was ich so generell so als kleinen Anstoß da schon mal geben kann, ist, die unsichtbaren Aufgaben der Care-Arbeit vor allem anfangen sichtbar zu machen und zu benennen, weil da ist ganz, ganz viel dabei, was nicht sichtbar ist, und was nicht sichtbar ist, das kann auch nicht wertgeschätzt werden. Das wird von uns selber auch als Müttern überhaupt nicht wertgeschätzt. Und das führt dann dazu, dass wir am Abend denken, warum bin ich denn eigentlich so erschöpft? Ich habe ja eigentlich nichts gemacht, weil halt ganz viel so unsichtbar ist von diesen Aufgaben. Alleine die emotionale Begleitung von den Kindern, gerade wenn irgendwie Emotionsstürme oder so kommen und man die begleitet, das ist wahnsinnig kräftezehrend, wahnsinnig anstrengend. Am Ende des Tages sieht man aber nichts von. Da ist kein Essen gekocht, da ist nicht aufgeräumt, da ist nicht eingekauft und so. Man hat da nichts Greifbares am Ende des Tages, und gleichzeitig ist das so eine unfassbar wichtige Arbeit, die man da leistet, weil man eben kleine Menschen begleitet und dazu beiträgt, dass das fähige Erwachsene werden. Also da einfach sichtbar machen. Und ein Weg, das sichtbar zu machen, so jetzt so als Daumenregel, ist, mal selber darauf zu achten, was einem Energie zieht, so tagsüber. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie Konfliktbegleitung unter Geschwistern. Das kann sowas sein wie Emotionsanfälle begleiten bei den Kindern. Das kann aber auch sowas sein wie auf die Einhaltung von Regeln achten, Prozesse steuern, also sowas wie die Abendroutine, wo ständig im Kopf noch mitläuft, okay, wenn die jetzt nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten hochgehen, Zähne putzen und sich umziehen, dann können wir nicht mehr lesen, weil dann ist es schon zu spät, und dann sind die morgen knatschig, wenn sie irgendwie aufstehen müssen, in Schule oder Kita müssen oder so. Das sind ja so Prozesse, die laufen ja die ganze Zeit im Gehirn mit, und man steuert den Prozess und achte darauf, dass der eingehalten wird. Und da mal darauf zu achten, was zieht mir denn gerade Energie? Und ein Indikator dafür, dass mir gerade was richtig krass Energie zieht, ist zum Beispiel so der Griff zum Handy. Mal eben gucken, was ist denn da? Habe ich vielleicht noch Nachrichten bekommen? Warum? Weil wenn wir Nachrichten bekommen oder wenn wir halt irgendwie ja auf dem Handy quasi eine, ich sag mal, Belohnung bekommen. Ich sag deshalb Belohnung, weil das Belohnungshormon oder Belohnungsbotenstoff ausgeschüttet wird, nämlich Dopamin. Also wir kriegen da relativ schnell einen Dopamin-Kick durchs Handy und das beruhigt uns erstmal ein Stück weit. Es macht aber auch ein bisschen süchtig. Also es ist nicht, es funktioniert nicht nachhaltig. Aber das ist ein Indikator, wie oft greife ich denn zum Handy und in welchen Situationen greife ich zum Handy. Und meistens greife ich in Situationen zum Handy, wenn ich so denke, boah, ich will mich damit gerade nicht beschäftigen. So ein bisschen so ein Betäubungsmechanismus.
Ja, ja. Ja, ein bisschen Flucht vielleicht, ne? Oder ja. Erstarren, ja. Oder keine Ahnung.
Ja, genau. Ja. Schnell einmal in eine andere Welt abtauchen, sich mit was anderem beschäftigen, so numb out. Genau, und da kann man mal über oder sich beobachten, in welchen Situationen mache ich das denn? Das ist meistens, wenn eine sehr anstrengende Situation entweder vorangegangen ist oder ich gerade mittendrin bin in so einer anstrengenden Situation. Konfliktbegleitung, Geschwisterkonflikt. Oh. Okay. So, man hat keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich will nicht wieder Konflikte begleiten hier. Das ist so nur der 25. Konflikt heute. Das ist eine Möglichkeit, da mal zu gucken und sich das ins Bewusstsein zu holen und dann sichtbar zu machen. Und auch für den Partner sichtbar zu machen, um da eben für mehr Verständnis auch zu werben. Weil das kann man eigentlich, das ist so die Quintessenz, die ich eigentlich immer gerne mitgeben möchte. Menschen handeln für sich und nicht gegen andere. Und wenn wir das begreifen und das verstehen, dann können wir viel besser ins Miteinander kommen. Das bedeutet nicht, dass wir unseren eigenen Schmerz ignorieren sollen oder unsere eigenen Verletzungen. Dies ist auch wichtig, das anzugucken. Ja. Und anzuerkennen auch und auch zu sehen, so ich fühle mich hier gerade echt allein gelassen und ich fühle mich echt im Stich gelassen, das nicht zu überspringen und nicht direkt darin in diesen Mechanismus zu gehen, ah ja, aber der hat ja auch seine Gründe, warum er so handelt. Ja, hat er. Und ich habe auch meine Rechtfertigung, Schmerz zu fühlen. Und ich habe auch die Rechtfertigung, verletzt zu sein und überfordert zu sein und diesen Schmerz zu empfinden, den man empfindet, wenn man so krass überlastet ist mit diesem Riesenberg an Haus- und Care-Arbeit, wenn man sich alleingelassen fühlt, wenn man sich verarscht fühlt auch teilweise. Das ist legitim. Und da darf man sich selber für den Arm nehmen und dann mal sagen, ja, Mann, das ist auch voll hart. Das ist voll hart. Ja. Genau.
Richtig, richtig spannend. Auch das gerade mit dem Smartphone konnte ich auf jeden Fall sehr gut.
Ich auch. Story of my life.
Und ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein Thema für sich. Können wir vielleicht auch nochmal darüber irgendwann sprechen. Weil auch so die ganze Social-Media-Nutzung und so ja auch oft nur dieses Anerkennungsbedürfnis befriedigen kann, je nachdem. Ja. Und überhaupt, ja, also das macht irgendwie, finde ich, nochmal, ist nochmal ein ganz anderer, neuer Bereich sozusagen, ne? Ja. Aber ja, sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und ich finde es richtig, richtig cool, was du machst.
Ja, ich auch.
Ja, das merkt man auch.
Da steckt mein Herzblut drin.
Ja, voll gut. Richtig schön.
In diesem Gespräch hast du jetzt sehr, sehr viel von meiner Haltung, von meiner Wertevorstellung, von meiner Einstellung zum System, zum Thema Elternschaft, zum Thema Männer und Frauen oder Geschlechter im Allgemeinen bekommen. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann kontaktiere mich gerne entweder per E-Mail an hallo@elufalkenberg.de. Du kannst mir sonst aber auch bei Instagram eine Direct Message schreiben. Ich biete prinzipiell 1:1 Coachings an oder Paar-Coachings, die sind aber sehr limitiert verfügbar, einfach weil die 1:1 an meine Zeit geknüpft sind. Und das ist auch ein höherer Invest, einfach weil meine Zeit und meine Energie da reinfließt. Das ist ein vierstelliger Invest. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ich dich bei Be The Change begrüßen darf, meinem Online-Programm für Mütter, von dem ich auch in der Folge erzählt habe. Oder du schaust mal auf meiner Website vorbei, da gibt es auch einen Link zu meinem Buch. ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir zusammenarbeiten und wenn ich dir da eine Unterstützung und Support sein darf und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich sende dir ganz liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Mach's gut, deine Elu.